Hallo und herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten, dem Literaturpodcast aus dem Literaturhaus Berlin, gemeinsam mit der Berliner Morgenpost. Hallo Felix Müller.
Hallo.
Und hallo Janika Gellinek.
Hallo.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Sonja Longolius und wir feiern heute ein kleines Zwischenjubiläum. Heute ist nämlich die 60. Ausgabe unseres Podcasts.
Ja. Yay!
Glückwunsch! Juhu! Und weil es doch ein kleines Jubiläum ist, habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht, was natürlich total eigennützig war. Erkläre ich gleich. Ich habe euch gefragt und gebeten, ob wir nicht heute mal über Literaturzeitschriften sprechen wollen, über literarische Essays, über Periodika, kleine Formen, die wir in der Literatur immer wieder, die uns immer wieder unterkommen und die wir vielleicht zu selten uns anschauen. Und das Eigennützige daran war, dass morgen Abend die Berlin Review zu uns kommt mit ihrem dritten Reader, den sie jetzt rausgegeben haben, mit Autoren und Autorinnen, die dort auch veröffentlicht haben. Und ich hatte nämlich Lust, am Wochenende mich da mal wirklich so reinfallen zu lassen in diese Zeitschrift, wofür ich sonst nicht Zeit habe, und habe dann gedacht, naja, dann mache ich das aber so, dass ich das natürlich hier auch im Podcast verwerte. Also ihr seht, es war etwas taktisch. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht in die Bredouille gebracht.
Überhaupt nicht.
Ja? Hat es euch ein bisschen Spaß gemacht, euch mal mit anderen Formen wieder zu beschäftigen?
Nee, ich finde es also genau das, was du gesagt hast, ne, dass man das vielleicht eher zu selten tut und sich dann immer so auf den fest eingebundenen Roman konzentriert. Naja, total gerne.
Okay.
Bei mir war es sowieso so, dass ich mich mit einem Essay beschäftigt habe zu der Zeit. Also insofern hast du da eine offene Tür eingerannt.
Wunderbar. Dann steigen wir jetzt gleich ein in diese kleine Form. Und zwar habe ich euch als Einstieg ein Zitat mitgebracht. Also du hattest ja am Donnerstagabend im Hamburger Bahnhof Tonio Schachinger bei dir mit Echtzeitalter. Eine sehr, sehr schöne Veranstaltung mit einem ganz, ganz tollen Text. Und ich lese jetzt einen kurzen Abschnitt als Einstieg in unsere Diskussion vor. Dort heißt es in Echtzeitalter: Feli hat den ersten Platz beim Exil-Schülerliteraturpreis gewonnen und ihr Text, der schon wieder vom Marianum handelt, wurde in einer dieser aussterbenden Literaturzeitschriften abgedruckt, die Pluraltitel wie Texte oder Beleuchtungen tragen und deren Leserschaft klein zu nennen eine Untertreibung wäre. Also, darum soll es heute gehen, um solche Literaturzeitschriften. Und ich habe einfach mal geschaut, was gibt es überhaupt, weil ich die natürlich auch alle nicht kenne, und war wirklich erstaunt. Sie heißen tatsächlich so, wie Schachinger das irgendwie wunderbar auf den Punkt bringt: Literatur und Kritik, kennt ihr natürlich alle, Text und Kritik, Sinn und Form. Dann wird es etwas variabel: Lettre, Schreibheft, Manuskripte, Krachkultur, hast du hier auch schon mal vorgestellt, oder auch das Online-Magazin Tell. Ich habe jetzt einfach mal eine Auswahl getroffen, die ist natürlich nicht vollständig. Und dann bin ich tiefer in die Recherche und habe gedacht, okay, und was ist in Berlin? Was für Zeitschriften gibt es hier in Berlin? Es gibt über 40 regelmäßig erscheinende Literaturzeitschriften aus Berlin. Unter anderem Glitter, Sand oder Sand Journal auf Englisch erscheinend, Stadtsprachen und seit neuestem auch Zäsur Poesiekritik, eine digitale Zeitschrift für die Lyrikkritik. Also ihr seht, da ist eine riesen Bandbreite, und ich habe mich immer gefragt, sozusagen, nehmen wir die wahr? Kurze Zwischenfrage, nehmt ihr das alles wahr in dieser Fülle?
Also ehrlich gesagt nicht, aber ich weiß, dass es da ein großes Feld zu entdecken gibt, aber ich betrete es zu selten. Und
ja,
sie sind auch wirklich nicht präsent genug in meinem Leben, um da wirklich einzusteigen. Also sie fallen mir einfach nicht so entgegen, wie mir.
Hast du eine abonniert oder kommt sie zu dir in die Redaktion?
Nein. Ich stehe mit unheimlich vielen Buchverlagen im Austausch natürlich, so wie ihr auch. Aber ich kriege jetzt keine Literaturzeitschrift in die Redaktion.
Okay, also ist vielleicht ein kleiner Aufruf an die Zeitschriften. Vielleicht lohnte es sich, an die Redaktionen zu Händen Felix etwas zu schicken, wie es bei uns.
Wobei ich eine Ausnahme muss ich machen: Sinn und Form schickt mir ein PDF regelmäßig. Und da schaue ich auch immer sehr gern rein. Und
ja,
wir haben auch mal zum Jubiläum über Sinn und Form tatsächlich auch berichtet. Wir tun das aber zu selten, finde ich.
Okay, wie ist bei uns im Literaturhaus, wenn du dich zurückerinnerst?
Ich nehme das schon wahr. Ja. Nicht regelmäßig, und manchmal sammelt sich dann so ein Stapel bei mir, also entweder im Büro oder zu Hause neben dem Bett. Und ich empfinde das aber sofort als Manko, wenn ich lange nicht reinschaue, weil woher soll denn das Neue kommen? Woher sollen auch die Stimmen kommen, die es halt noch nicht zu den großen Verlagen und ins Buch geschafft haben? Woher sollen auch unsere Ideen kommen? Und ich empfinde das schon immer als sehr produktiv. Gestehe auch, dass ich immer viel auf Gestaltung und wie ist das gemacht, achte. und empfindet das als eine große Bereicherung.
Ja, also Sinn und Form war des Öfteren auch schon bei uns mit Titeln und Geschichten und Essays. Politisch Schreiben ist noch so eine Zeitschrift, mit der wir auch viel zu tun haben, wo es mehr so aus dem Betrieb heraus geschrieben wird. Also sozusagen, wie schreibt man, wie schreiben wir in verschiedenen Kategorien. Das ist mir noch eingefallen so in der Recherche. Und jetzt eben Berlin Review, die morgen zu uns kommen mit den AutorInnen Samantha Schweblin, Ricardo Domenech, Peter Kuras und den Herausgebern dieser Zeitschrift und die eben diesen dritten Reader vorstellen werden. Also die ist relativ neu, gibt es seit dem Februar letzten Jahres und inzwischen sind so ungefähr 10 Editionen herausgekommen. Das sind immer Print und Online, also man kann eben auch dieses Abo entweder nur per Online buchen oder auch per Print. Und dann gibt es offensichtlich, das werde ich morgen nochmal genauer erfragen, diese Reader. Und davon ist eben jetzt der dritte erschienen mit dem aktuellen Band. Und zu uns kommen eben Fatin Abbas, die ich auch noch nicht kannte, eine sudanesische Autorin, die in den USA im Sudan geboren, in den USA groß geworden ist, in UK zur Uni gegangen ist und jetzt in Berlin lebt und einen wirklich sehr beeindruckenden Essay geschrieben hat über die Kolonialgeschichte des Sudans von damals bis heute und die Auswirkungen auf insbesondere auf Frauen in Gewaltsituationen und im Krieg. Und das knüpft an eine sehr persönliche Erzählung, weil ihr Urgroßvater war selbst Sklavenhändler, ein aus dem Norden Sudans stammender Araber, der eben selber Sklaven gehalten hat und eben auch gehandelt hat. Und ihre Urgroßmutter stammte aus dem afrikanischen Südsudan und wurde als 14-Jährige an ihn verkauft. Und er hat sie dann sozusagen geheiratet. Und darüber gibt es einen Text, ein Gedicht ihres Großvaters, also des Sohnes der beiden, der versucht, diese Geschichte in Worte zu fassen. Und mit diesem Gedicht setzt sie sich eben historisch und familienhistorisch auseinander, weil der diesem Gedicht diese schreckliche Geschichte, sehr blümmerant sozusagen versucht, für sich in den Griff zu bekommen. Wie geht man damit um, dass der eigene Vater eigentlich der Sklavenhändler der eigenen Mutter ist? Und in diesem Text schafft Fatin Abbas das, einem so eine ganze Geschichte des Sudans plötzlich aufzublättern anhand einer kleinen Familiengeschichte, eines kleinen Gedichtes. Und das hat mich sehr beeindruckt, habe sehr, sehr viel gelernt. Historisches, aber in einem Text verpackt, der eben so literarisch geschrieben ist, dass es wie eine Geschichte einem erzählt wird. Da bin ich sehr gespannt. Mache ich noch ein kleines Beispiel. Samantha Schweblin, die kennen wir sehr gut. Sie wird morgen auch kommen. Die hat hier den zweiten Text in der Berlin Review veröffentlicht. Das ist eine Kurzgeschichte. Und wir kennen sie ganz gut. Sie war schon ein paar Mal im Literaturhaus. Zweimal. Ich glaube, mit ihrem Roman 100 Augen, der 2020 erschienen ist. Aber sie ist eben auch so eine Meisterin der Kurzgeschichten. Und hier erzählt sie uns wieder eine Geschichte eines Paares, das ihr Kind verliert und wie man eigentlich mit der Trauer in einem solchen Fall umgeht. Und es ist so eine ganz kleine, magische Geschichte, die mich aber sehr berührt hat, weil sie einfach den Umgang mit Verlust in andere Bilder und Worte packt, als man ihn vielleicht gewohnt ist. Also auf sie bin ich auch als Autorin sehr gespannt. Sie kommt aus Argentinien, lebt aber lange schon in Berlin. Ja, und ich finde einfach, um jetzt nicht zu lange zu reden, was so eine Zeitschrift ausmachen kann, wenn sie denn gut gemacht ist und eine gute Auswahl trifft, ist einem eben so ganze Welten, also durch kleine Formen ganze Welten zu eröffnen. Also ich habe mich am Wochenende einfach in Berlin befunden, im Sudan und in Argentinien.
Aber ist es so, also worüber hatten wir neulich gesprochen, über diese, also was ja auch den Journalismus jetzt so tangiert, dass man halt, dass man nur so Pakete angeboten bekommt oder kaufen kann oder abonnieren kann von den Themen, die einen interessieren. Und das war so ein Online-Angebot.
Pioneer, das ist ja.
Und Sonja und ich hatten uns länger darüber unterhalten, dass ja eigentlich der Witz an Zeitschriften ist, dass man eben nicht immer nur das geboten bekommt, was einen sowieso schon interessiert und wo man sowieso schon googeln oder recherchieren würde. Hast du jetzt die Review, hast du das halt auch als eine Art Gesamtkunstwerk wahrgenommen? Also wie ist das komponiert? Passen die Texte zusammen oder ist es tatsächlich einfach allerlei Buntes, was man wahrnehmen kann und rezipieren kann?
Okay, allerlei Buntes, nein, aber doch sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, das wäre jetzt positiv formuliert. Hm. Genau das, dass es mir eben nicht nur meine Blase öffnet, die ich eh schon kenne. Also, dass ich das lese, was ich sowieso schon weiß oder wo ich andocken kann. Also, ich würde es jetzt vor allen Dingen mit dem Text aus dem Sudan von Fatin Abbas so sehen. Das ist eine Region, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und dann gleichzeitig ist es eine ganz andere Textform gewesen, habe ich ja gesagt. Essay, Gegenüberstellung zu meinetwegen einer wirklich klassischen Kurzgeschichte. Also das ist eher eine gut komponierte Mischung verschiedener literarischer Textformen und Themen, teilweise politisch aktuell und teilweise überhaupt nicht. Also der Text von Samantha Schweblin hat jetzt nichts mit dem Hier und Jetzt dezidiert zu tun.
Also das Heft widmet sich nicht einem konkreten Thema. Ich sehe, es ist auch eine nicht so richtig entzifferbare Illustration auf dem Titel. Ein Gemälde, schön sieht es aus, aber es springt mich jetzt auch kein Thema daraus an, direkt, unmittelbar, dich. Es ist sehr so Roulette-Kessel, Spuren, der Titel in die Bildinterpretation einsteigen.
Genau.
Aber das kann ja auch einen großen Charme haben. Trotzdem würde, also vielleicht als Anregung für das Gespräch, würde mich irgendwie schon interessieren, nach welchen Kriterien so eine Redaktion entscheidet, das ist jetzt ein Text für uns oder ist es kein Text für uns. Also es muss ja dann doch irgendwie ein Set von Vorstellungen geben, nachdem man so ein Heft kuratiert.
Also ich werde diese Frage sofort morgen weitergeben. Ich habe so gelesen, dass es ein Schaffen oder eine Zusammenstellung ist von Autoren, Autorinnen, die in Berlin schreiben, in Berlin leben. Also es gibt ja auch ein relativ politisches Editorial von den Herausgebern am Anfang. Das endet mit einem ganz schönen Satz, wie ich finde, in Erstarrung vor den Berliner Mythenbildungen sollte man dabei nicht fallen. Und damit das nicht geschieht, gibt es diese Zeitschrift. Also ich glaube, es ist auch immer der Versuch, aber wir werden das morgen nochmal erfragen. Also, was ist Berlin für eine literarische Stadt? Wer ist schon hier? Welchen Blick werfen Leute auf Berlin, die neu dazugekommen sind, welche, die schon länger dort sind? Und es ist eben eine sehr internationale Zeitschrift, die eben auch die von außen kommenden und in anderen Sprachen Schreibenden zusammenfasst. Aber ich werde das auf jeden Fall weiter erfragen. Also finde ich eine gute, vielleicht auch eine gute Eingangsfrage für morgen. Gut. Kommen wir zu einer anderen kleinen Form, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Jannika, du hast ein Chapbook mitgebracht. Was ist ein Chapbook?
Ja, das wusste ich auch nicht und habe mich eben auch deswegen über deine Idee gefreut, weil ich dachte, es gibt uns die Gelegenheit, etwas vorzustellen, was normalerweise wahrscheinlich nicht in den Podcast passen würde. Ein Chapbook ist ein kleines gedrucktes Heft, gibt es offenbar schon ein paar Jahrhunderte lang so im Straßenverkauf niedrigschwellig. Das Wort gab es damals wahrscheinlich noch nicht, aber eben einfach kleinen Textformen gewidmet, die, und so habe ich jetzt auch den Selbstversuch gemacht, durch diese kleine konzentrierte Form auch eine Aufmerksamkeit ermöglichen, die vielleicht so ein größeres, eine größere literarische Zeitschrift oder ein Printmedium nicht oder einem nicht zur Verfügung stellt. Und ich bin eher zufällig dazu gekommen. Ich war bei Simone Schröder, der Herausgeberin dieses Lyrik-Chapbooks, eingeladen zum Release. Und es war eine private Veranstaltung zu Hause. Und mir war gar nicht klar, dass es so eine richtige Release-Party ist, weil Leute hatten einfach Gedichte mitgebracht. Es gab Bier und Brezeln und dann saßen alle so auf dem Boden und haben zugehört. Und vielleicht, das ist jetzt so ein, kommt unserem Job, die wir so viel Zeit damit verbringen, uns zu überlegen, wie eine Veranstaltung am besten über die Bühne geht, was wir dafür tun müssen, das Licht und der Einlass und das Setup und die Mikros und so weiter und so weiter. Nochmal ganz back to the roots. Leute sitzen auf dem Boden mit einer Flasche Bier in der Hand und dann kommt jemand und ist ein bisschen aufgeregt und liest Lyrik von einem Zettel vor. Und Simone Schröder hatte das auch so gestaltet, dass das wirklich eine ganz entspannte, konzentrierte Atmosphäre war, ohne, ne, wie komme ich hier groß raus oder auch ohne, wie gehe ich hier groß unter, sondern konzentriert auf dieses Zuhören. Und ich glaube, so hat sie das auch, und das ist ihr gelungen, das auch in diese kleinen Chatbooks, von denen es jetzt wirklich erst zwei gibt, zu übersetzen, jeweils mit drei LyrikerInnen und einer Gestaltung. Sie setzt das selbst, verkauft es auch selbst, also man kann es bisher nur online und in der Buchdisco in Pankow erwerben. wir blenden jetzt einmal auch die Website ein, das ist Box of Rain Press, da kann man es bestellen für 5 €. Und was ich daran so schön fand, ist wirklich nochmal so diese Konzentration auf Lyrik in dem Fall. Ich glaube, sie plant auch nochmal Essay zu machen. Und deswegen habe ich auch dir gerade die Frage gestellt, ein bisschen diesen Zusammenhang zu suggerieren, aber der muss vielleicht nicht da sein. Also jetzt in diesem zweiten Chapbook gibt es Gedichte von Matthias Navrat, Milena Adam und Ariel Rosé, wo Krieg ein Thema ist, aber eben auch nur ein Thema. Und ich habe mich gefragt, würde ich diese Verbindung überhaupt herstellen, wenn die nicht alle drei so plain nebeneinander stehen würden? Und habe mich wirklich über diese Konzentration gefreut, die das erst das Hören und dann die Lektüre dieses Chapbooks so mir ermöglicht hat.
Und als du bei der Vorstellung warst, waren auch diese LyrikerInnen anwesend? Oder ein Teil von denen?
Ein Teil. Ja. So, und dann war eben, und hatte Simone Schröder das eben so gestaltet, dass eben auch andere noch was lesen können. Es war eben jetzt nicht nur spot on die LyrikerInnen dieser Ausgabe, sondern es war wie ein Umfeld geschaffen für Lyrik, für Zuhören, für bisschen Aufregung und Freundschaft. Und ich dachte, das ist tat mir richtig gut. So stolz ich auf unsere Veranstaltung bin und darauf, dass wir wirklich immer das absolut Beste da rauszuholen versuchen, war so mal einfach auf dem Boden sitzen und zu hören, wie das entsteht, auch mal wieder ganz gut.
Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zum Anfang gehen, zu Schachinger, der sozusagen in seinem Roman formuliert, und deren Leserschaft klein zu nennen eine Untertreibung wäre. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Zeitschriften, die wir jetzt besprechen, sehr unterschiedlich große Leserschaften haben, aber doch im Bereich klein anzutreffen sind. Also, ist das ein Problem eigentlich? Also finden wir das eigentlich doof, dass es jetzt dann noch mehr und noch mehr verschiedene, ne, Zeitschriften geben muss, wenn es doch schon so viele gibt? Ich habe ja am Anfang doch einige, ich habe versucht, ein paar zu nennen, um die Fülle zu zeigen.
Ja, ich glaube, also hinten steht die Auflage 150. Ja. Das ist tatsächlich sehr überschaubar. Aber wenn ich Simone Schröder da richtig verstanden habe, dann bewirbt sie sich jetzt auch nicht um irgendwelche Fördermittel, sondern möchte das tatsächlich auch ganz bewusst als so ein kleines, privates, wer daran teilnehmen möchte, darf gerne daran teilnehmen, aber eben nicht auf den großen Markt spekulierendes Produkt verkaufen. So, und vielleicht ist darum die Konkurrenz gar nicht so groß, sondern ein bisschen, und das gefällt mir auch so gut, steht dahinter dieses, ja, mach doch. Mach doch. Wenn du Lust hast, zu schreiben, zu lesen, was zu setzen, was zu drucken, dann mach doch. Und es müssen nicht immer alle um die gleichen Töpfe kämpfen. Und so wie ich das jetzt gelesen habe und so wie ich auch diese, ne, sehr, sehr schlichte, puristische Gestaltung wahrnehme, zielt es nicht darauf ab, den Weltmarkt zu erobern. Aber wer weiß?
Wie würdest du das sehen als Redakteur einer Zeitschrift, die vielleicht den Weltmarkt erobern möchte oder zumindest den Berliner Markt erobern muss?
In meinem Leben mit dem Berliner Markt, das weiß ich nicht. Aber den Weltmarkt werden wir nicht mehr erobern in meinem Leben. Ich finde es eine unheimliche Bereicherung, dass es diese lebendige und diverse Szene gibt und dass es auch so viele Literaturzeitschriften gibt. Ich glaube, ehrlich gesagt, es sind gar nicht so viele, wenn man mal in Rechnung stellt, in welchen Abständen die erscheinen. Also manchmal vierteljährlich, manchmal nur halbjährlich, dass dahinter immer Menschen stecken, die das ehrenamtlich sozusagen machen, neben anderen Verpflichtungen, die damit auch finanziell sozusagen Risiken eingehen oder einfach draufzahlen, dann ist man relativ schnell bei der doch überschaubaren Szene, glaube ich. Ne? Mhm. Also es kommt einem so vor, weil man immer das schlechte Gewissen hat, ich habe das alles nicht gelesen, da gibt's so viel, was ich noch lesen muss. Aber ich glaube, es ist am Ende dann gar nicht so viel und es ist auch bedroht. Und umso wichtiger ist es, da hinzuschauen und darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, man lebt ja das, aus diesem Scharinger Zitat klingt für mich auch so ein bisschen raus, dieser ewige Selbstzweifel des freischaffenden Schriftstellers. Mhm. Das liest ja eh keiner. So. Mhm. Aber es ist von einer elementaren Bedeutung als junger Schriftsteller, junge Schriftstellerin, das mal gedruckt zu sehen, was man da macht. Mhm. So, das ist schon ein Riesenschritt. Das kann weitergereicht werden. Das landet in Literaturpodcasts mitunter. Also
mit dem wir ja bekanntlich den Weltmarkt erobern wollen.
Also da wird schon Öffentlichkeit geschaffen in einem kleinen Rahmen, aber ich glaube doch in keinem unbedeutenden. Mhm. Und da, das finde ich sehr verdienstvoll.
Ja, und vielleicht, deswegen habe ich so von dem Abend erzählt, vielleicht ist das eben gar nicht immer so das ultimative Ziel, ne? Wie groß ist die Öffentlichkeit, die das liest, sondern vielleicht zählt auch tatsächlich der Rahmen, unter dem Produktion stattfindet. Und so wie du sagst, Felix, man kann ja gar nicht oft genug darauf hinweisen, wie sehr bedroht das ist, wie sehr bedroht es auch gerade jetzt in Berlin ist, ne, durch die Kulturkürzungen, die eben sich wahllos auch durch alle Bereiche durchfrisst, wie gerade eben die Möglichkeit, ne, solcher Plattformen immer weiter in Gefahr gerät. Und dennoch, wenn man mal dahin denkt, gut, man kann auch, ne, in einem kleinen Chapbook, ne, auf wenigen Seiten schlicht gesetzt mit ein paar Freunden zusammen dieses Erlebnis haben. Ne, vielleicht nicht das Große dann auf der Bühne im Renaissance-Theater oder so, aber das ist halt auch ganz schön schwer tot zu kriegen, wenn es Leute gibt, die sich dem mit der Liebe und der Angemessenheit widmen, ne, mit dem das so viele, ne, aus dieser Szene tun.
Ja, nicht ohne Grund. Es ist ja, glaube ich, auch die Beat Generation hat das auch genutzt. Ne? Also es ist ja auch so ein Grassroots-Idee sozusagen, mit diesen kleinen Chapbooks durch die Straßen zu ziehen und die eigenen Gedichte zu verkaufen an die Menschen, die sich dafür interessieren.
Genau.
Gut. Eine gute Überleitung finde ich nicht, aber wir sind ja weiter bei kleineren Formen. Ja. Das oder literarische Essay. Worüber hatten wir vorhin gesprochen? Heißt es der Essay oder das Essay?
Ich würde sagen, der Essay.
Der Essay, gut. Bleiben wir bei dem literarischen Essay, das du jetzt mitgebracht hast, lieber Felix, von Jacques Schuster, Im raschelnden Laub der Vergangenheit.
Genau. Das ist ein Essay, der vom jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee handelt. Ich habe das nur in ausgedruckter Form hier, aber ich kann es trotzdem mal in die Kamera halten. Was wir hier sehen, ist auch dieser wunderschöne, efeu-überwucherte Friedhof an der Schönhauser Allee. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart.
Ja.
Es ist einer der Orte in Berlin, in dem man aus der Zeit fallen kann, wie der Autor auch schreibt, wo man plötzlich der Stadt abhanden kommt, wie er, glaube ich, auch schreibt. Also es ist auch wirklich ein sehr poetisch geschriebener Essay, finde ich. Und es ist nicht nur ein Friedhofsführer, sondern es ist eigentlich ein unheimlich, wie jeder Essay es sein sollte, ein unheimlich vielschichtiger Text. Ein Text, der in die jüdische Religionsgeschichte zurückblickt. Ein Text, der auf den 7. Oktober 2023 blickt. Ein Text, der von deutscher Geschichte handelt und der auch von Jüdinnen und Juden handelt, die an diesem Friedhof, auf diesem Friedhof denken kann, die dort bestattet liegen. Es ist ein Essay, der von einer verpassten Chance handelt, die jeden Deutschen umtreiben sollte, es bei weitem nicht tut, aber umtreiben sollte, finde ich. Denn dieser Friedhof ist um 1820 erworben worden von der jüdischen Gemeinde in Berlin, nachdem sie den Friedhof an der großen Hamburger Straße nicht mehr weiter, wie sagt man, benutzen konnte. Mhm. Die Stadt ist gewachsen, Friedhöfe müssten außerhalb der Akzisemauer angelegt werden, jüdische Friedhöfe jedenfalls. Und weil die Stadt gewachsen war, musste der aufgelassen werden, konnte nicht weiter benutzt werden an der großen Hamburger Straße. Also kaufte man einen etwas weiter draußen. Damals hieß es, glaube ich, noch nicht Schönhauser Allee, es war jedenfalls eine dörfliche Straße, 5 Hektar groß, erworben von einem Meiereibesitzer. Und war dann nur so bis 1880 wurde der genutzt. bis er dann komplett voll war. Und dann gab's halt, hat die jüdische Gemeinde den Friedhof in Weißensee erworben, der ja deutlich größer ist. Ich glaube, der hat fast 50 Hektar. Damit bildet dieser Friedhof ein Stück der Geschichte des 19. Jahrhunderts ab. Ein Stück der Geschichte, Max Liebermann ist da zum Beispiel auch begraben. Ich glaube, 1840 oder sowas geboren. 1935 gestorben. Und er bildet vor allen Dingen eine Phase ab, wo das Zusammenleben von Menschen aller Konfessionen in Deutschland auf eine diskriminierungsfreiere Weise möglich war als dann später. Also ein Beispiel sind zwei Protagonisten des der Märzaufstände 1848. Da sind ja in Berlin 270 Menschen, glaube ich, gestorben im Kampf um Freiheit, Menschenrechte, Gleichberechtigung, niedergeschossen auf der Straße, darunter auch Juden, 20 oder so. Die meisten davon bestattet auf dem Friedhof der Märzgefallenen am Friedrichshain. Einige aber auch zwei auf dem Friedhof an der Schönhauser Allee, weil sie etwas später gestorben sind. Im Totenverzeichnis für diese Aufstände wird in diesem akribischen, bürokratischen preußischen Staat auf eine Nennung der Religionszugehörigkeit verzichtet, erstaunlicherweise. Steht drin in diesem Buch, wusste ich auch nicht. Das heißt, da haben Deutsche miteinander für Menschenrechte gekämpft. Und es war egal, ob das Protestanten, Katholiken oder Juden waren, sondern die haben sozusagen für die gemeinsame Sache gekämpft. Und das ist eigentlich ein sehr ergreifender Moment der deutschen Geschichte, wo man sieht, es gibt keine Zwangsläufigkeit, die nach Auschwitz geführt hätte, sondern es hätte alles anders laufen können. Und dafür gibt es viele Beispiele. Davon erzählt natürlich auch die großartige impressionistische Kunst, für die Max Liebermann stand, der bürgerliche Lebensentwurf, den er verkörpert hat. Dafür steht eine Frau wie Amalie Bär, die Mutter von Giacomo Meyerbeer, die dort auch bestattet ist, die noch im 18. Jahrhundert geboren ist, die aber ähnlich wie Rahel van Hagen und Henriette Herz einen bürgerlichen Salon in Berlin unterhielt und damit im Grunde genommen sowas wie Intellektualität und Weltoffenheit und kosmopolitische Lebensentwürfe, diskursive Diversität überhaupt in Berlin erst etabliert hat. Das war ja eine miefige provinzielle Residenzstadt, muss man sagen, ne? Also vernagelt und klein. Und dieser Geist ist irgendwie durch die Juden nach Berlin gekommen, mit den Juden nach Berlin gekommen. Und er hätte bleiben können. Und davon handelt dieses Buch, von der Trauer um diese verpasste Chance auch. Und das macht, glaube ich, das macht den zu viel mehr als einem ohnehin lesenden Hinweisgeber darauf, dass das ein interessanter Ort ist, ja, wo es ja auch viele gibt. Das ist auch eine tolle Ortsbeschreibung. Und mit dem kleinen Buch in der Tasche kann man, glaube ich, sehr, sehr viel lernen auf dem jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee.
Ist bei Hendrich und Hendrich erschienen in diesem Jahr. Und wie ist es zu dir auf den Schreibtisch gekommen?
Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Jacques Schuster auch ein ehemaliger Kollege von mir ist. Der ist inzwischen Chefredakteur der Welt am Sonntag. Und ich war ja auch längere Zeit Redakteur bei der Welt und kenne ihn seit mehreren Jahrzehnten. Das Thema hätte mich aber auch, da bin ich mir ziemlich sicher, auch so interessiert, völlig unabhängig von dem Autor. Weil mich das einfach auch als Historiker massiv umtreibt, dieses Thema. Und diese Frage von Deutschland und den Juden und wie es dazu gekommen ist, dass Deutschland dieses furchtbare Menschheitsverbrechen verübt hat im 20. Jahrhundert.
Ich habe nur den Anfang gelesen, er schreibt, nichts ist erfunden und doch alles fiktiv.
Ja.
Das fand ich eine ganz interessante Beschreibung, trifft das?
Ja, das möchte ich nicht zu viel spoilern, weil das wirklich das ist ein kleiner Schatz, den er da in das Buch am Ende eingebaut hat. Und das ist eine literarische Fantasie, wo er ein bisschen Zwiesprache hält mit den Menschen, die auf diesem Friedhof begraben sind, sich aber das nicht ausdenkt. Deswegen ist es auch nicht fiktiv, sondern tatsächlich viel gelesen hat über das, was die zu Lebzeiten gesagt haben. Über diese Frage, Leben als jüdischer Mensch in Deutschland. Wie hat man sich da gefühlt? Gab es immer die gleiche Form von hinterhältiger Diskriminierung und Schikanierung oder war das mal anders? Und was würde Max Liebermann dazu sagen? Und nicht nur Liebermann, auch andere, Reichstagsabgeordnete und so weiter. Das hat er da so als kleine Fantasie an den Schluss montiert und das ist auch sehr, sehr lustig, auch weil da auch viele jüdische Witze erzählt werden, die sehr lustig sind. Und es ist eben nicht nur melancholisch, sondern einfach auch sehr handfest und sehr diesseitig.
Und das kann eben ein literarischer Essay dann leisten.
Ja, ich hab mich jetzt auch gerade nochmal nach dem Kontext der Veröffentlichung gefragt. Dann wäre es ja jetzt so betrachtet eigentlich auch besser, wenn er nicht bei Hendrich und Hendrich erschienen wäre, sondern, ich meine, ich weiß nicht, wie umfangreich er ist. Ne?
Also er hat 100 Seiten. Es ist, ist halt ein Essay. Ja. Der hat keinen sehr großen Umfang.
Ja.
Ich kenne jetzt über die Veröffentlichungsgeschichte, weiß ich gar nichts. Er hätte aus meiner Sicht natürlich auch in einem großen Publikumsverlag erscheinen können. Aber immerhin haben wir hier die Möglichkeit, auch aufmerksam zu machen, bei euren Zeitschriften. Und der wird, also ich hoffe, dass er eine breite Leserschaft findet, weil das wirklich ein sehr schöner und bereichernder Essay ist.
Also thematisch passt er natürlich gut in den Verlag, natürlich, aber gleichwohl kann man deine Frage auch so interpretieren, dass es heißt, ja, aber warum? Warum muss er in einem Verlag erscheinen, der sich auf jüdische Monographien spezialisiert hat, also aller Ehren wert, aber sozusagen
das war ja die Frage, genau, dann ist sozusagen gleich, ne? Wenn man sagt, man versucht, oder ne, wie du das gerade auch so schön deutlich gemacht hast, ne, es handelt von einer verpassten Chance, es handelt von Tendenzen, die es ja überall in Deutschland zu beobachten gibt. Es ist auch wie so ein Fenster in eine Vergangenheit, ne, die nicht immer düster sein muss. Dann würde man sich irgendwie, ne, weil wir jetzt über diesen Kontext auch von, ne, wie sind Dinge zusammengestellt, wo erscheinen sie, warum erscheinen sie, wie, das ist so die Frage, die sich mir dann natürlich gleich stellt. Jetzt mal einfach nur rumspinnt, ne, wo müsste es dann noch veröffentlicht werden, könnte es veröffentlicht werden, um nicht nur Breitenwirkung zu erzielen, sondern auch gerade durch den Kontext die Notwendigkeit der Beschäftigung damit deutlich zu machen.
Ja, finde ich eine gute Frage, ne? Weil das ist sozusagen, bitteschön. Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann, aber die interessant ist, um weiter drüber nachzudenken, in welchem Kontext erscheinen eigentlich Publikationen, egal ob es jetzt Essays sind oder Dichte oder eben auch Romane. Es ist ja auch nicht ganz unentscheidend, in welchem Verlag diese erscheinen. Gut, 60. Ja. Podcast. Wir treffen uns wieder in 4 Wochen, um den 61. aufzunehmen. Jawohl. Es geht immer weiter und weiter.
Ja.
Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Hat großen Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank und schönen Montag noch oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Tschüss.
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 Ein Podcast von Funke.